StudiDW. Das Magazin für Studium und Ausbildung in Deutschland.
Mit Svenja Üing, herzlich willkommen.
Frustrationen gibt es natürlich eine Menge. Also manchmal hat man dann eben kein Benzin, um dahin zu fahren, wo man eigentlich wollte, um sich zu treffen. Manchmal ist auch gerade das Benzin einfach alle an der Tankstelle. Es sind einfach Situationen, die dazu führen.
Die dazu führen, nämlich zwischendurch auch mal ziemlich genervt zu sein vom Auslandsaufenthalt während des Studiums. Tom Simmert ist trotzdem bei seinem regionalwissenschaftlichen Studium geblieben. Was Regionalwissenschaften sind und was man dort lernt, dazu mehr in unserem Schwerpunkt. Außerdem berichten wir über folgende Themen. Live zugeschaltet in den Hörsaal. 10 Jahre Internetbrücke China-Deutschland. Live vor Ort im Hörsaal. Bestsellerautoren als Gastdozenten. Und der 4. und letzte Teil unserer Reihe über die Wohnungsnot von Studenten in Deutschland. Die Weihnachtsfeiertage, die sind vorbei. Doch die Weihnachtsgeschichte scheint für manche Studierende in Deutschland weiterzugehen. Die Geschichte von der Suche nach einer Unterkunft nämlich. Josef und Maria, so viel ist bekannt, mussten sich laut Überlieferung am Ende mit einem Stall zufrieden geben. Ganz so schlimm ist es für die Studenten in Deutschland nicht. Aber immerhin, jeder Zweite ist mit seiner Wohnsituation unzufrieden. Zu teuer, zu weit entfernt von der Uni. Oder immer noch unter dem Dach der Eltern. Das hat eine aktuelle Umfrage von Unizensus Kompakt unter 1000 Erstsemestern ergeben. Doch die Not macht erfinderisch und deshalb gibt es seit ein paar Jahren bundesweit das Projekt Wohnen für Hilfe. Wer hier wem hilft, hat sich Susanne Kortz an einem Beispiel in Köln angesehen.
David, kannst du deine Spülmaschine ausräumen?
Ja, wenn es sein muss.
Wenn Daniel Klee abends von der Uni nach Hause kommt, hat er nicht unbedingt Feierabend. Mal hilft er dem 9-jährigen David bei den Hausaufgaben, mal macht er das Abendessen und spielt mit dem Jungen. Morgens weckt er ihn und sorgt dafür, dass er pünktlich in die Schule kommt. Seit über einem Jahr wohnt der Sportstudent bei Sabine Mozanowski und ihrem Sohn in einem Kölner Vorort. Die alleinerziehende Mutter ist beruflich oft sehr eingespannt und froh, ihr Kind in guten Händen zu wissen.
Das hat schon eine hohe Qualität von Wohngemeinschaft, weil Daniel komplett selbstständig ist. Er ist hypermäßig aufmerksam. Also wir gucken auch, dass die Termine zusammenpassen, soweit das eben möglich ist. Klar gibt es manchmal einen Arbeitstermin, da geht es dann eben wirklich nicht. Und umgekehrt einen Klausurtermin, da kommen wir nicht dran vorbei. Aber sonst versuchen wir eben das so hinzukriegen, dass es eben für alle Beteiligten halbwegs machbar ist.
Für David ist Daniel schon fast so etwas wie ein großer Bruder.
Er ist ja jetzt schon fast ein Jahr hier und dann fühlt man sich schon so, als wäre er so auch in der Familie. Wir spielen ziemlich viele Kartenspiele zusammen, aber wir spielen auch draußen Federball oder so.
Gefunden haben sich die drei über das Projekt Wohnen für Hilfe. Was für Daniel Klee und Familie Mozanowski seit mehr als einem Jahr Alltag ist, gibt es in vielen Studentenstädten. Vorreiter war 1992 Darmstadt. Lange waren solche Wohnpartnerschaften vor allem zwischen Studenten und Senioren üblich. Doch mittlerweile nehmen auch Familien oder Menschen mit Behinderung das Angebot wahr. Einkaufen, Putzen, Rasenmähen, Kochen oder Kinderbetreuung stehen auf dem Hilfsprogramm. Über eines müssen sich beide Seiten allerdings klar sein, betont die Kölner Koordinatorin für Wohnen für Hilfe, Heike Bermond.
Das Wichtigste eigentlich bei Wohnen für Hilfe ist, dass beide Parteien von der Idee überzeugt sind. Wenn jetzt jemand nur ein günstiges Zimmer sucht oder nur eine billige Hilfskraft zu Hause, der wird mit Wohnen für Hilfe nicht glücklich. Das ist nicht der Grundgedanke. Das heißt, die Personen haben auch ein Interesse daran, auch sich auf eine andere Person in irgendeiner Form einzulassen, da Kontakt zu haben. Es ist nicht nur reines Wohnen.
Als Daniel Klee mit seinem Studium begann, hätte er sich auch vorstellen können, in einer WG zu leben. Doch das Geld reichte nicht. Und da er Au-pair-Erfahrung hatte, bewarb er sich bei Wohnen für Hilfe.
Nach einem Monat kam halt die Rückmeldung, wir haben da was, was passen könnte. Und dann haben sie getroffen und ja, dann gab es erst ein Probewohnen über 2 Wochen. Und als das alles geklappt hat, bin ich hier quasi endgültig eingezogen.
Pro Quadratmeter Wohnraum leisten die Studierenden 1 Stunde Hilfe im Monat, lautet die Faustregel. Nebenkosten gehen extra. Daniel lebt auf komfortablen 18 Quadratmetern und hat sogar ein eigenes Bad. Aber bei Mozanowskis nimmt man diese Regel nicht so genau.
Was für mich eben so wunderbar ist, ist, dass das komplett flexibel ist. Ich meine, ich habe am Anfang immer gesagt, schreib dir die Stunden auf, ich mache das nicht.
Bei vielen Wohnraumpartnerschaften haben sich im Laufe der Jahre richtige Freundschaften entwickelt. Ein Rentner lud gar die Familie seines usbekischen Untermieters ein und bis heute ist man im regen Kontakt zu Heike Bermond. Immer mehr Studierende klopfen auf der Suche nach einer Bleibe an ihre Tür.
Also wir vermitteln pro Jahr um die 70 Wohnpartnerschaften. Und wenn man da mal überlegt, wie viele Studierende es gibt, dieses Jahr haben wir eine wahnsinnige Nachfrage.
Es gibt Studienfächer, da ahnt man schnell, welche Inhalte sich dahinter verbergen. Fächer wie Physik oder Jura oder Medizin. Aber Regionalwissenschaften, das klingt schwammig und wenig konkret. Und tatsächlich decken die Regionalwissenschaften sehr viele Studieninhalte ab. Der kleinste gemeinsame Nenner der Regionalstudien, das ist, wie es der Name schon verrät, der Fakt, dass sich die Regionalstudien mit einer bestimmten Weltreligion beschäftigen. Manchmal ist das ein Land, wie in der Japanologie, und manchmal sind es gleich mehrere Länder, wie zum Beispiel bei den Regionalwissenschaften Lateinamerika. Sie alle setzen ganz unterschiedliche Schwerpunkte, etwa auf die Sprache oder die Religion oder die Geografie oder Kunstgeschichte der Region. Was genau sich hinter den Regionalwissenschaften verbirgt und was man damit beruflich machen kann, darum geht es heute in unserem Schwerpunkt.
StudiDW Schwerpunkt.
Frank Merkle ist Referatsleiter beim Deutschen Akademischen Austauschdienst, DAAD, in Bonn. Der DAAD hat zum Beispiel ein Förderprogramm aufgelegt zur Stärkung und zum Ausbau der Regionalwissenschaften in Deutschland. Dieses Programm heißt STAR. Herr Merkle, wie definieren Sie beim DAAD die Regionalwissenschaften?
Es gibt ja verschiedene Definitionen auch von Regionalwissenschaften. Die bekannteste ist ja einmal die Regionalwissenschaften, die sich mit der Entstehung und der Eigenschaft von Regionen beschäftigen, die also die sozialen und politischen, ökonomischen Aspekte berücksichtigen. Wir fassen darunter aber auch noch genau die Fächer der Sprach- und literaturwissenschaftlichen Aspekte einer Region, also zum Beispiel Baltistik oder Orientalistik.
Und welche Bedeutung haben diese Regionalwissenschaften aus Ihrer Sicht in der deutschen Hochschullandschaft?
Also die Regionalwissenschaften in diesem weiten Verständnis, wie ich es gerade erklärt habe, sind auf jeden Fall ein wichtiger Baustein für das internationale Profil einer deutschen Hochschule und natürlich für den DAAD als die Internationalisierungsagentur für die deutschen Hochschulen auch besonders wichtig, da diese Studiengänge auch das Internationale bereits innewohnt.
Nun haben Sie das Programm aufgelegt, STAR, also das Programm zur Stärkung und zum Ausbau der Regionalwissenschaften. Warum ist das überhaupt notwendig?
Also eingeführt wurde das Programm deshalb, weil man gesehen hat, dass sich auch die Hochschulen eben jetzt immer stärker wirtschaftlichen Gesichtspunkten auch stellen müssen und diese im Blick haben müssen. Und da war es natürlich auch naheliegend zu sagen, wir brauchen auch diese kleineren Fächer. Und genau da hat der DAAD dann angesetzt und das Programm STAR etabliert.
Und hat sich der Stand dieser kleinen Regionalwissenschaften, da gibt es ja kleinere und größere, hat er sich verändert, hat er sich verschlechtert in den letzten Jahren, dass so ein Programm notwendig ist?
Also der letzten Studie zufolge ist es ein differenziertes Bild. Es gibt kleinere Fächer, die tatsächlich abnehmen oder wo auch das Interesse abnimmt. Aber im gleichen Zuge gibt es auch Fächer, wo das auch tatsächlich zunimmt. Also man kann nicht pauschal sagen, dass alle kleinen Fächer bedroht sind.
Herr Merkle, dann lassen Sie uns noch mal genauer auf das Programm gucken. Wie fördert der DAAD im Rahmen von STAR die Regionalwissenschaften?
Im Rahmen von STAR können die Gehaltskosten für den ausländischen Hochschullehrer übernommen werden, und zwar maximal für 4 Jahre. Daneben gibt es noch weitere Rahmenleistungen innerhalb dieser Förderung. Das sind zum Beispiel Semesteraufenthalte von deutschen Studierenden im Ausland, aber auch Forschungsaufenthalte von ausländischen Wissenschaftlern in Deutschland oder auch Seminare oder Tagungen können im Zusammenhang natürlich mit dieser Gastdozentur dann gefördert werden.
Die Regionalwissenschaften gibt es ja schon sehr lange. Außenwirtschaftliche, außenpolitische, aber auch kulturelle Kontakte zwischen den Ländern und Regionen sind ja wesentlich komplexer geworden in den letzten Jahren. Haben Sie den Eindruck, dass sich die Regionalwissenschaften ausreichend darauf eingestellt haben?
Aus unserer Sicht ja. Wir nehmen auf jeden Fall wahr, dass sich hier auch die Fächer, die ich gerade beschrieben habe, die sich eher auf den sprach- und literaturwissenschaftlichen Aspekte konzentrieren, auch dort weitestgehend auch diese Herausforderungen angenommen werden.
Was glauben Sie denn, macht heute den Reiz für junge Menschen aus, Regionalwissenschaften zu studieren?
Also der besondere Reiz der Regionalwissenschaften liegt auf jeden Fall im Lernen der Sprache und natürlich aber auch im Kennenlernen und im Eintauchen in andere Kulturen.
Fremdsprachen lernen und eintauchen in andere Kulturen. Frank Merkle war das, Referatsleiter beim DAAD über den Reiz der Regionalwissenschaften. Vielen Dank dafür. Anfangs ging es bei den Regionalstudien tatsächlich vor allem ums Sprachenlernen und um die Landeskunde. Aber vor etwa 20 Jahren hat man dann damit begonnen, diese Bereiche zu ergänzen. Durch Vorlesungen und Seminare zum Beispiel aus den Betriebswirtschaften oder aus den Sozialwissenschaften. Denn die außenpolitischen und kulturellen Kontakte zwischen Ländern sind komplexer geworden und damit sind auch die Anforderungen an die Studiengänge gestiegen. Wie so ein regionalwissenschaftlicher Studiengang aufgebaut ist und wie er auf den Beruf vorbereitet, das hat sich Anna Brockdorf angesehen. In Frankfurt am Main hat sie für StudiDW Tom Simmert getroffen, der dort Ethnologie mit Schwerpunkt Afrikanistik studiert.
Musik hören, auflegen, DJs interviewen. Und das alles in Südafrika, genauer in Johannesburg. Als er die Zusage für das Afrika-Stipendium bekommt, geht für den Ethnologiestudenten Tom Simmert ein großer Wunsch in Erfüllung. 3 Monate lang forscht er über Hausmusik in Südafrika und bereitet damit seine Magisterarbeit im Fach Ethnologie vor. Das ist jetzt schon einige Monate her. Vieles hat der 24-Jährige noch positiv in Erinnerung. Aber natürlich hat nicht alles so reibungslos geklappt. Manchmal fehlt ihm einfach das Geld für Fahrten und für die Reisen.
Frustrationen gibt es natürlich eine Menge. Also manchmal hat man dann eben kein Benzin, um dahin zu fahren, wo man eigentlich wollte, um sich zu treffen. Manchmal ist auch gerade Benzin einfach alle an der Tankstelle. Es sind einfach Situationen, die dazu führen.
Klar ist für Tom aber, die 3 Monate in Südafrika haben ihm vor allem viele gute Eindrücke und Erlebnisse gebracht. Er schwärmt von der herzlichen und offenen Art der Menschen dort. Er lernt viele Musiker kennen und er hat sich gut vorbereitet gefühlt auf diese Afrika-Reise. Denn im Ethnologiestudium diskutieren und besprechen Dozenten und Studenten intensiv, welche Probleme bei einer Feldforschung auftreten könnten. Zum Beispiel in dem Seminar Beziehungen im Feld.
Gerade nach Viertel hatte ich eigentlich das Gefühl, dass ich mich, wenn ich als Ethnologe allen Konfrontationen aus dem Weg gehe, mich eigentlich nur farblos und unglaubwürdig mache.
Okay, Matthias, wolltest du was sagen?
Seit Mitte der 1920er Jahre gibt es das Ethnologieinstitut an der Uni Frankfurt. Leo Frobenius bekam damals die erste Professur und setzte damit gleich einen Afrika-Schwerpunkt. Erst später kam dann die Afrikanistik, also der eher sprachwissenschaftliche Teil, dazu. Das neue Bachelorstudium, das den früheren Magister abgelöst hat, dauert in der Regel 6 Semester. Inzwischen bietet die Ethnologie viele unterschiedliche Bereiche und Schwerpunkte, zum Beispiel die verschiedenen Regionen Afrikas oder auch Themengebiete wie Musik, Museumsobjekte und Sprachen. Und auch die Berufsfelder, in die Ethnologen nach dem Studium gehen, werden immer vielfältiger, sagt die Ethnologiedozentin Ute Roschenthaler.
Das können Werbeagenturen sein, das können die Medien sein, das kann sogar die Bundeswehr sein oder auch große Firmen, die Ethnologen als Berater anstellen.
Sich auf neue Themenfelder einlassen, Interesse an fremden Kulturen entwickeln, die Perspektiven wechseln. Und oft sind es gerade die schwierigen Situationen im Ausland, die die Studenten weiterbringen, sagt die Dozentin Ute Roschenthaler.
Weil es ist genau das, wo eben man praktisch einen Moment innehalten muss und sieht, aha, das läuft alles total anders als bei uns. Und wo man dann versucht, jede Verhaltensweise wieder neu auszuprobieren, um zu sehen, kann ich es so machen oder muss ich es anders machen? Wie macht man es dort und wie kann ich mich da integrieren?
Auslandsaufenthalte, Praktika, Feldforschungen. All das soll vor allem mit dem neuen Bachelorstudium verstärkt werden. Hier sind bestimmte Praxismodule Pflicht. Für Student Tom Simmert steht schon früh fest, dass er sich mit Musik in Afrika beschäftigen möchte. Jetzt gerade schreibt er an seiner Magisterarbeit über dieses Thema. Und wenn alles gut läuft, will er daran eine Promotion anschließen. Feldforschung, Praktikum und wissenschaftliches Arbeiten. Für den Weg, den er geht, fühlt er sich durch diesen Studiengang gut vorbereitet.
Facebook, Twitter, Google, Wikipedia, YouTube, Moodle. Ja, ich könnte noch lang so weitermachen. Wer heute ein Studium beginnt, für den gehört das alles dazu. Die sozialen Netzwerke, die Suchmaschinen, die Online-Studienangebote. Das alles ist längst Normalität, seit einer gefühlten Ewigkeit, könnte man meinen. Aber nehmen wir doch mal Anlauf und machen einen kleinen Zeitsprung in die Vergangenheit. Nö, nicht 30 oder 40 Jahre, 10 Jahre reichen schon aus. Dann wird klar, wie viel sich technisch auf dem Campus getan hat. Facebook, Twitter und YouTube zum Beispiel gab es in der heutigen Form noch gar nicht, als ein deutscher Professor Ende 2002 mit seinen Online-Vorlesungen Pionierarbeit geleistet hat. Seine ersten Internetvorlesungen hielt der Trierer Informatikprofessor Christoph Meinl vor chinesischen Studenten. Heute ist Meinl wissenschaftlicher Direktor und Geschäftsführer des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam und seine deutsch-chinesische Internetbrücke hat kürzlich ihren 10. Geburtstag gefeiert. Doch an die Anfänge erinnert sich Christoph Meinl noch, als sei es gestern gewesen.
Na, das war schon was Neues. Als Informatiker versucht man natürlich auch die Informations- und Kommunikationstechnik zu nutzen für die Aufgaben in der Lehre. Haben also experimentiert mit Aufzeichnung von Vorlesungen, Übertragung von Vorlesungen. Und da kam es irgendwie gerade recht, dass mein Kollege aus der Technischen Universität Peking zu Besuch zu einem Forschungsfreisemester bei uns im Fachbereich war, gesehen hat, was wir da für eine Technik entwickeln und gesagt hat, Mensch, diese Vorlesung, dieses Thema, das steht bei uns gar nicht auf dem Curriculum für die Studenten. Willst du nicht einfach das auch für unsere Studenten anbieten? Und da haben wir ein bisschen überlegt, wie das geht, haben einen Weg gefunden, aha, da müssen die Vorlesungen aufgezeichnet werden, die Vorlesungen müssen übertragen werden. Und dann war das eigentlich vor 10 Jahren ein Experiment. Beim ersten Jahr war es so, dass diese Übertragung in den Hörsaal war. Dass die Studenten also in einem Hörsaal waren, da war kein Professor, sondern auf der Leinwand, wo normalerweise die Folien und die begleitenden Materialien gezeigt wurden. Da war halt dann ich zu sehen und das, was ich den Studenten hier damals in Trier, jetzt in Potsdam präsentiert habe, haben die Studenten sich angeguckt. Dann haben wir noch darauf geachtet, wegen der Zeitverschiebung, dass das für alle gleichermaßen machbar ist. 6 Stunden funktioniert da ganz gut, aber man durfte natürlich nicht das am späteren Nachmittag machen, weil da die schon alle dort im Bett sind. Also auf sowas haben wir geachtet. Wir sind dann im Laufe der 10 Jahre, haben das ein bisschen, ich sag mal, professionalisiert und einfacher gemacht. Die Studenten mussten dann nicht mehr in Hörsaal, sondern konnten dann individuell sich die Aufzeichnung angucken, sodass die Studenten auch in ihren Studentenheimen ganz problemlos an diese Dinge herankamen.
Herr Meinl, der Titel der ersten Vorlesung, der war Schwachstellen und Angriffspunkte im Internet. Es geht also ums Thema Internetsicherheit. Das legt ein wenig den Finger in die Wunde. Werden Ihre Vorlesungen, egal ob live oder nicht live, in China eigentlich zensiert? Wissen Sie das?
Also das weiß ich ziemlich sicher, dass sie nicht zensiert werden. Ich habe aber dieses Thema, was wir aus Deutschland verfolgen mit diesen Blockaden im Internet, immer, wenn ich dann dort war, ich bin dann immer ja diese eine Woche zur Prüfung gewesen, auch überprüft. Ich habe eigentlich immer an meine deutschen Adressen, wenn man jetzt Spiegel und sowas nimmt, bin ich herangekommen. Ich weiß aber, dass bestimmte Adressen dann gerade zu aktuellen politischen Themen, insbesondere im Ausland, insbesondere in Amerika, dann gesperrt werden, übers Internet nicht erreichbar sind. Innerhalb von Chinas können die Studenten und die Universitäten kostenlos Ressourcen übers Internet laden. Sobald die ins Ausland gehen, das muss jetzt gar nicht westliches Ausland sein, müssen die bezahlen. Deswegen gibt es eine starke Tendenz, dass diese Dinge eben alle auch in China angeboten werden und dort genutzt werden. Auch das ja, nicht ein ganz ungeschickter Trick der chinesischen Regierung, die Leute dann doch im Lande zu halten.
Seit 10 Jahren gibt es diese Kooperation zwischen Ihnen und den chinesischen Universitäten. Das sind mittlerweile mehrere, oder?
Also die Kooperationen sind viele. Das ist Peking, das ist Shanghai. Wir haben eine Außenstelle in unserem Doktorandenprogramm in Nanjing, an der Nanjing University. Dieses mit Peking, diese Internetbrücke, das ist schon insofern was Besonderes, dass es über die 10 Jahre auch ohne Unterbrechung lief. Es ist jetzt fester Bestandteil des dortigen Lehrplans für die Studenten. Vielleicht eine nette Story. Ich habe immer, damit ich die mündlichen Prüfungen dann auch dann in der Woche abwickeln kann, die Studentenzahl, die Teilnehmerzahlen begrenzt, habe gesagt, das können 30 mitmachen. Und in einem Jahr hatte ich einen riesen Run, da wollten Hunderte mitmachen. Und dann habe ich gesagt, nee, das geht nicht, kriege ich nicht hin, bis mir dann der betreuende Professor gesagt hat, das ist für die Studenten die Eintrittskarte, dass sie, weil sie dann Nachweis haben, eine englische Vorlesung, englischsprachige Vorlesung belegt haben, bei der Organisation der Olympiade mitarbeiten zu können. Und da habe ich natürlich dann gesagt, das ist natürlich für die jungen Leute toll und habe dann die Zahl erhöht auf 100 in diesem Jahr.
Abgesehen von dieser Form der Eintrittskarte, was für ein Zertifikat erhalten denn denn die chinesischen Studierenden, die bei Ihnen Vorlesungen belegen?
Das ist richtig im Lehrplan verankert. Also wir geben Ihnen ein Zertifikat vom HPI, aber Sie kriegen ganz gewöhnliche Kreditpunkte in Ihrem Studienplan, können das für Ihren eigenen Studienerfolg abrechnen. Besonders Begabte, die kommen dann nach Deutschland für ein Promotionsprojekt. Das ist über diese permanente Zusammenarbeit in der Lehre sind natürlich auch sehr viele weitere Forschungskontakte entstanden.
Christoph Meinl, wissenschaftlicher Direktor und Geschäftsführer des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam. Über 10 Jahre deutsch-chinesische Internetbrücke. Herzlichen Dank. Erst ging es nur um das Wort, dann immerhin schon um einzelne Sätze. Und jetzt, Ende des Semesters, geht es endlich um komplette Absätze. Schritt für Schritt lernen Studierende der Literaturwissenschaften an der Freien Universität in Berlin, wie man Bücher schreibt. Aber nicht von irgendeinem Dozenten, sondern von dem US-amerikanischen Bestseller-Autor Andrew Sean Greer. Wenn der 42-Jährige zum Beispiel von Marcel Proust spricht, gerät er so ins Schwärmen, dass der Funke schnell überspringt zu den Teilnehmern seines Schreibseminars.
Oh mein Gott, ich musste euch das einfach zeigen, falls ihr es noch nicht gelesen habt. Er verblüfft uns total. Das ist ein Gefühl, das wir noch nie erlebt haben, welches er in seinen Metaphern verwendet. Greers Begeisterung ist ansteckend und macht den Berliner Studenten Mut. Denn um Schriftsteller zu werden, muss man kein Genie wie Proust sein. Schreiben hat viel mit Handwerk zu tun, meint Andrew Sean Greer. Trotzdem ist die Studentin Sarah Hang noch etwas skeptisch, ob sie eigene Bücher schreiben kann. In jedem Fall aber möchte sie mehr darüber erfahren, wie bekannte Schriftsteller vom Lesen zum Schreiben kommen. Deshalb besucht die 24-jährige Studentin das englischsprachige Seminar.
Ich fand es in erster Linie ziemlich interessant, mal eine andere Perspektive auf Literatur einzunehmen, weil auch in der Seminarbeschreibung eben explizit gesagt wurde, dass es darum geht, den Blick eines Autoren irgendwie nachzuempfinden.
Greer hatte mit seinen Romanen Die erstaunliche Geschichte des Max Tivoli und Geschichte einer Ehe weltweit Erfolg. Er ist aber auch ein erfahrener Lehrer des literarischen Schreibens. Daher lud ihn die Freie Universität Berlin ein, in diesem Semester als Gastprofessor nach Deutschland zu kommen. Schon seit 1998 bietet die Hochschule ihren Studenten Schreibseminare mit international bekannten Autoren an. Im Rahmen der sogenannten Samuel Fischer Gastprofessur waren schon der japanische Literatur-Nobelpreisträger Kenzaburo Oe, der österreichisch-deutsche Autor Daniel Kehlmann und der bekannte afrikanische Schriftsteller Nuruddin Farah in Berlin. Der Austausch mit Gästen aus aller Welt gehört zum Hochschulkonzept der Internationalen Netzwerkuniversität, sagt Präsident Peter André Alt.
Die Kommunikation über Literatur in verschiedenen Sprachen bietet eine reiche Möglichkeit, auch die Individualität der jeweiligen Kulturen kennenzulernen. Gerade durch den Vergleich, durch die Notwendigkeit, Brücken zu schlagen, entsteht ein tiefes Verständnis auch, sowohl für die eigene als auch für die fremde Kultur. Das ist ja immer das Besondere, dass man nicht nur etwas lernt über die Bedingungen, denen Literatur in Frankreich oder in Kanada oder in Afrika oder im Nahen Osten unterliegt, sondern in diesem Prozess immer auch etwas über die eigene Position.
Um kulturelle Vergleiche geht es in Andrew Sean Greers Seminar allerdings nur am Rande. Zwar liest der Amerikaner mit seinen Studenten Textauszüge von rund 400 Schriftstellern aus verschiedenen Ländern, doch der Fokus liegt darauf, wie die Studenten Schreibtechniken entdecken und diese für ihr eigenes Schreiben nutzen können. Ich lehre sie, Bücher so zu lesen, dass sie gleich losziehen und selbst schreiben wollen. Dass sie, wenn sie ein Buch lesen und an einen bestimmten Abschnitt kommen, denken, oh, ich weiß genau, was ich machen will. Und dann gehen sie los und schreiben. Sie fühlen sich inspiriert. Und das funktioniert nicht, wenn man sich nur mit den Figuren und der Handlung beschäftigt und gar nicht darauf achtet, wie der Text gemacht ist. Inspiriert. Genauso fühlt sich der Student Raoni Duran. Er möchte Schriftsteller werden, hatte bislang aber das Gefühl, dass ihm noch etwas fehlt, um aus seinen künstlerischen Ideen tatsächlich einen Roman zu machen. Dem 26-jährigen Brasilianer gefällt Greers Seminar, weil hier Schreibtechniken nicht nur diskutiert, sondern auch ausprobiert werden. Besonders aus den Übungsaufgaben zieht Raoni Gewinn.
Mit ihnen können wir entdecken, wie persönlich machen wir diesen Texten und wir könnten unsere eigenen Lösungen finden.
Eigene Lösungen finden, um am Ende sogar einen eigenen Roman zu schreiben und vielleicht ja sogar einen Bestseller, wie der Autor und Gastdozent Andrew Sean Greer. Bianca Schröder hat sich das Schreibseminar des US-Amerikaners an der FU Berlin angesehen.
die Mentalität der Leute fand ich total angenehm. Also fröhliche Leute, sehr aufgeschlossen. Die Musik hat mir unglaublich gut gefallen und natürlich die Landschaften.
Und deshalb hat Sarah Deininger sich nach dem Abi entschieden, Regionalwissenschaften Lateinamerika zu studieren. Mehr dazu beim nächsten Mal, im zweiten Teil unserer Reihe über das Studium der Regionalwissenschaften. Dann wieder mit Sabine Damaschke. Mein Name ist Svenja Üing.